Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir starten heute eine neue Serie. Wir wollen uns jetzt in unregelmäßigen Abständen insbesondere auch mit den großen Philosophinnen beschäftigen. Frauen, die sich durch besondere Lebensklugheit, Lebensweisheit ausgezeichnet haben, eben auch praktische Philosophie betrieben haben. Und wir steigen heute mit Hildegard von Bingen ein. Eine sehr faszinierende Gestalt aus dem Mittelalter. Und bevor wir aber in ihre Biografie und ihre Lehre einsteigen, Albert, würde ich dich bitten, wie immer in diesen Folgen, einfach mal drei Zitate von ihr zu benennen und zu erklären, die dir besonders aufgefallen sind.
Ja, sie war ja im ethischen oder lebenspraktischen Bereich auch tätig, eine Universalgelehrte, und da sind mehrere Themen hochinteressant, die sie angesprochen hat, ausgeführt hat, wie Verbindung Seele-Leib, Selbstkultivierung und Selbstsein, Erkenntnis, Liebe, Psychosomatik, Maß und Resilienz auch durchaus. Und da habe ich mir drei Zitate. Das erste vielleicht aus dem Bereich der Selbstkultivierung, der Selbsterziehung gewählt. Und da sagt einmal ein kurzer Ausspruch: Sei ein treuer Freund deiner Seele. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Darin steckt, das erinnert mich gleich an Konfuzius, wo wir hier 2000 Jahre auseinander liegen. Der sagt einmal, hat einmal seine Lehre zusammengefasst in Treue gegen sich und Güte gegen andere. Und diese Treue gegen sich, die finde ich hier, sei ein treuer Freund deiner Seele. Da ist Authentizität, Wahrhaftigkeit, Selbstsein, sich nicht betrügen, sich nicht verbiegen, das alles steckt da drin. Und das stimmig Leben, wie die Stoiker sagen würde, einstimmig Leben, vielleicht eines der wichtigsten Merkmale des gelingenden Lebens, dass man sich zusammengeschweißt hat, dass man das Sprechen, Handeln und Wollen nicht im Widerspruch steht zu dem, was man denkt, was man fühlt, was die eigentlichen tiefsten Bedürfnisse sind.
Für mich klingt aber auch durch, dass man wirklich auch an seiner Seele arbeiten muss, sich Zeit nehmen für seine Seele.
Richtig.
Sich wahrscheinlich über Selbstreflexion einfach damit beschäftigen, das nicht als gegeben hinnehmen, sondern dran arbeiten.
Genau, da gibt es auch in einer Formulierung bei Hildegard von Bingen, da taucht doch der Seelengarten auf. Da sagt sie einmal: Trage Vorsorge für deinen Garten, den Gottes Gabe gepflanzt. Nun wissen wir, dass Hildegard von Bingen auch außerordentlich versiert war in Kräutern. Und noch heute gibt es die Rezepte von Hildegard von Bingen Kräuter. Also vielleicht meinte sie auch den wirklichen Garten. Aber ich glaube, sie meinte auch den Seelengarten, der kultiviert werden soll. Und sie hat immer öfters betont: Pflege dein Leben, sei gerüstet und arbeite an dir. Du musst dich selbst als Aufgabe betrachten, du musst wachsen. Das hat sie vielleicht auch von ihrem starken Bezug zur Natur, zum Wachstum, zu den Kräutern. Sie sah da alles wachsen und erkannte wohl, dass die Seele genauso die Tendenz hat zu wachsen, innerlich reicher zu werden, Blüten auszuschlagen. Ja, und das gefällt mir gut.
Sehr positives Zitat, finde ich. Mhm. Deine Nummer zwei?
Meine Nummer zwei stammt aus dem Bereich der Psychosomatik. Das ist hochinteressant. Eigentlich sagt man, die sei es entwickelt worden im 20. Jahrhundert. Grodek heißt, da wird er immer wieder genannt. Aber man kann sie sowohl in der Antike finden, als eben auch bei Hildegard von Bingen. Sie war ja nicht nur hatte große Kenntnisse in den Kräutersammlungen, sondern auch hat sich mit der seelisch und körperlichen Gesundheit stark beschäftigt. Also sie hat auch Heilpflanzen erkannt und entwickelt. Und auch die Wechselbeziehung von Seele und Körper hat sie genau erkannt. Und da stammt das zweite Zitat raus: Hat der Mensch die Heiterkeit seines Gemüts wiedererlangt, dann kehren auch die Gefäße in ihren gesunden Zustand zurück. Also seelische Gesundheit, mentales Wohlbefinden ist auch für die körperliche Gesundheit entscheidend. Und es gibt mehrere Zitate dann noch aus diesem Bereich, wo die Psychosomatik anklingt. Ganz uralter Gedanke finden wir bei Platon und Sokrates sehr ausgiebig. Und da gibt es noch eine Verbindung dazu, die platonische Seelenteilenlehre, dass Glück in der Harmonie der Seelenteile besteht. Das hat Platon aus der sogenannten Vier-Säfte-Lehre des Hippokrates übernommen. Das heißt, Hippokrates war der Meinung, der Körper ist gesund, wenn die vier Säfte, die ihn ausmachen, in einem ausgewogenen, angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Gelbe Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim, glaube ich, waren die. Und diese Vier-Säfte-Lehre hat man auch bei Hildegard von Bingen noch Spuren davon nachgewiesen. Und vielleicht kommt es auch daher die Parallelität, dass auch die Hildegard von Bingen die Wechselwirkung von seelischer, mentaler Gesundheit und körperlicher Gesundheit sehr klar gesehen hat.
Kannst du das bitte nochmal vorlesen, das Zitat?
Das heißt, hat der Mensch die Heiterkeit seines Gemüts wiedererlangt? Ich verstehe das so, hat er eine Harmonie in sich hergestellt? Ist er ausgeglichen? Hat er seine Knoten des Herzens gelöst? Dann kehren auch die Gefäße in ihren gesunden Zustand wieder zurück, also die Körpergefäße. Dann wird auch der Körper heil gemacht.
Ich finde, dass da auch sehr stark durchklingt, dass sie akzeptiert, dass es eben diese Krisen gibt im Leben oder geben kann, dass jeder, das ist ja auch stoisch, damit zu rechnen hat, dass ihm irgendwas Schlimmes widerfährt und er dann eben auch in seelische, psychische Krisen gerät. Das war bei ihr ja auch der Fall, soweit ich es verstanden habe. Sie ist ja sehr jung ins Kloster, musste sehr jung ins Kloster gehen, hat dann da geliebte Menschen verloren, mit denen sie sich sehr eng verbunden gefühlt hat. Und ich vermute mal, dass es auch ein bisschen Selbsterfahrung drin steckt, dass es halt eine Zeit braucht, bis die Seele wieder ins Gleichgewicht kommt und das, welche Auswirkungen das dann auf den Körper hat.
Ja, in der Tat ist sie durch solche äußerlichen Ereignisse auch krank geworden und hat das auch klar erkannt, dass sie dadurch krank geworden ist, mehrmals in ihrem Leben. Ja, gewiss. Sie war sehr auch aufmerksam. Sie hat sehr gut die Menschen gekannt, die Natur des Menschen, physisch und seelisch. Und natürlich ist ihr dabei nicht entgangen, dass es im Menschen immer sich in Wellen entwickelt, dass es immer Auf und Abs gibt, dass es immer gesundere, sehr wachsende Phasen gibt oder auch retardierende Phasen bis hin zur Ruhe. Also sie hat auch vieles der Natur abgesehen, alles sprost, blüht und vergeht und ruht dann aus, um neues Leben zu schaffen.
Also insofern entdecken wir doch da auch stoische Gedanken in ihr oder wie du die durch deine vielen Bezüge zeigst. Ob sie es wusste oder nicht, ob sie diese großen Philosophen gelesen hat oder nicht, aber man kann schon sagen, dass sie da auch auf den Schultern von Riesen steht in ihrer Philosophie, ne?
Ja, und ich vermute, das hat sie mehr selbst entwickelt, als dass sie es gelesen hätte. Denn sie selbst bezeichnete sich als ungebildet. Sie zählt als Universalgelehrte, also dass sie sich mit sehr vielen Themen, eigentlich mit allen Themen, die das Leben betrifft, beschäftigt hat, aber dass ich sehr diese alten Schriften außer der Bibel intensiv studiert hätte, ist mir nicht bekannt. Aber in der Tat finden wir, weil wir knüpfen ja an die Weisheit, an die unvergängliche und universale Weisheit, und die hat sie erkannt. Ob nun durch Betrachtung der Natur und Betrachtung ihrer Mitmenschen und durch Blick in die eigene Seele oder durch Studium der Alten, das weiß ich gar nicht. Ich glaube weniger das Letztere als vielmehr das Erstere. Aber beispielsweise finden wir dann auch den stoischen Gedanken der inneren Burg, der inneren Festigkeit, die resilient macht gegen äußere Schicksalsschläge oder Anfeindungen, finden wir auch bei ihr. Und das ist mein drittes Zitat aus dem Bereich. Da heißt es, dein Geist gleicht einer Mauer. Das klingt nun sehr nach Stoa. Also die innere Burg hat Marc Aurel Akropolis genannt. Und auch Seneca spricht von den hohen Mauern, über die das Schicksal nicht hinausreicht, außer bei dem, der sich an das Schicksal klammert, das heißt, der sich abhängig macht von äußeren Ereignissen, da kann das Schicksal schon zugreifen. Aber wer sich davon abschottet oder sich schützt durch eine hohe Mauer, da prallen die Pfeile des Schicksals ab und da greift auch das Schicksal dann nicht rüber. Und dieses Gedanken, dass man im Inneren so eine feste Burg hat, findet sich auch bei Hildegard von Bingen.
Ich finde es ja wirklich bemerkenswert, dass eine Frau, die zumindest am Anfang ja fast isoliert im Kloster war, also ihre ab 14, glaube ich, war sie Klosterschwester, dass die so viel Lebensklugheit entwickeln konnte, also, obwohl die eigentlich so abgeschirmt von der Außenwelt war.
Ja, ist erstaunlich, aber vielleicht liegt es daran, dass es, sie hat eine ausgiebige Korrespondenz gepflegt mit den großen Persönlichkeiten ihrer Zeit, also mit Bischöfen, mit Päpsten, selbst mit Königen. Durch ihre charismatische, selbstbewusstes Auftreten, durch ihre Visionen, die ganz wichtig war, sie hatte schon von früh an Visionen, genoss sie sehr schnell, auch durch Predigten, ein großes Ansehen zu ihrer Zeit und wurde als Beraterin von großen Persönlichkeiten herangezogen. Und ich denke, in dem Austausch, in der Korrespondenz, in der Unterhaltung mit Bischöfen, mit hohen Amtsträgern, hat sie sehr, sehr viel gelernt oder hat sie sehr viel aufgenommen. Offensichtlich war sie da auch sehr achtsam, sehr sensibel und sehr aufnahmefähig und brauchte nicht viel, etwa viel Buchwissen aus der Antike, um zur Weisheit vorzudringen.
Vielen Dank erstmal für deine drei Zitate. Ich habe noch ein ergänzendes Zitat dazu, was jetzt sehr schön zu deiner letzten Anmerkung passt. Und so dieses mit offenen Augen durchs Leben gehen, in seinem Mikrokosmos oder aber auch aufs große Ganze zu schauen, das war ihr ja offensichtlich sehr wichtig und daraus hat sie ihre Weisheit entwickelt. Und deswegen finde ich ein Zitat, was, glaube ich, auch recht bekannt ist, passt da gut dazu, wenn sie sagt, die Augen sind die Fenster der Seele. Und so muss man das, glaube ich, sehen, ne? Dass man, erstens, man will ja seine Seele pflegen, aber man muss auch mit offenen Augen durchs Leben gehen, um dann eben Impulse reinkommen zu lassen.
Ja, das war, sie war sehr körperbetont, also hat den Leib durchaus hochgeschätzt. Sie sagt doch, die Seele liebt den Leib und deshalb war die sinnliche Wahrnehmung für sie auch sehr wichtig. Ja, in diesen sinnlichen Wahrnehmungen bekam sie auch ihre Visionen. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir dann noch tiefer einsteigen, etwas zur Biografie sagen, wo ist sie eigentlich zu verorten?
Sehr gerne.
Also ist eine der bedeutendsten, sie gilt als eine der bedeutendsten Frauengestalten des Mittelalters. Da sind wir mitten im Mittelalter. Also geboren ist sie 1098 und gestorben 1179. Ja, war schon früh als zehntes Kind, hieß dann der Zehnte, wird dann immer dem Gott geweiht, einer göttlichen, theologischen Erziehung und Lebensführung übergeben von ihren Eltern und kam dann früh ins Kloster, hat selbst ein Kloster begründet und kam dann auch durchaus sehr schnell durch ihr Kräuterwissen, durch ihr Gesundheitswissen, durch ihre Predigten, durch ihre Vision, durch ihre unglaublich überzeugende, bildhafte Sprache und die Stimmigkeit ihrer Welt, Gottes- und Menschensicht, erlangte sie großen Ruhm schon zu ihrer Zeit, wurde sie als Heilige verehrt. Tatsächlich wurde sie erst 2012 heilig gesprochen von Benedikt, also von unserem deutschen Papst, der sie dann auch einen besonderen Titel als Lehrer der theologischen Wissens da verliehen hatte, dem zweiten Deutschen nur nach Albertus Magnus, auch sehr, sehr alter Theologe, dann als zweite Person überhaupt nur diesen Titel bekommen hat. Also war schon eine sehr beeindruckende Person.
Beeindruckend und offensichtlich auch extrem talentiert, weil sie wie du sagst, Universalgelehrte, aber eben auch so der gesunde Menschenverstand, habe ich das Gefühl, war bei ihr sehr stark ausgeprägt zu ihrer Zeit, weil sie sich halt, obwohl sie ja so in diesem klerikalen Umfeld unterwegs war, hat sie sich da eine ganz eigene Gedanken dazu gemacht, so verstehe ich es. Also so diese klaren Vorgaben, alles auf Schmerz, Sünde und so weiter ausgerichtet war, dem hat sie sich widersetzt und hat eher so das Gute im Menschen gesehen und die Fülle im Leben gesehen und ja, auch darüber wahrscheinlich Berühmtheit erlangt.
Ja, sie war nicht nur ganz früh schon, also emanzipiert, würde man heutzutage sagen, sondern sie hatte auch inneren Mut und Kraft, sich gegen Obrigkeiten zu stellen, wenn es darauf ankam. Das hat sie mehrmals gemacht, aber offensichtlich immer so und durch die Überzeugung ihrer Person und ihrer Schriften und ihrer Predigten mal so, dass sie nie die Grenze überschritten hat. Also es gab Konflikte mit anderen geistlichen Würdenträgern, aber nie so, dass die Inquisition auf sie angesetzt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob sie damals schon gab.
Man hat versucht, glaube ich, ihren Karren zu fahren, aber tatsächlich, so habe ich es auch verstanden, lief es dann so, dass das dann akzeptiert wurde, dass geprüft wurde und der Papst, der damalige Papst eben dann wirklich tatsächlich auch gesagt hat, nein, das sind offensichtlich, auch wenn es Visionen sind, sind das offensichtlich wertvolle und möglicherweise von Gott kommende Visionen. Ja. Deswegen nannte sie man ja, glaube ich, auch die Posaune Gottes. Ne?
Ja, ja, genau. Also sehr überzeugend und in sich stimmig auch. Sie kannte die Bibel, aber sie war auch sehr, sehr gut in der Auslegung der Bibel und in der Übersetzung in Bildern, in lebendigen Bildern und in die Zeit, in ihre eigene Zeit. Ja, es war eine ganz beeindruckende Frauengestalt. Ja.
Vielleicht noch zur regionalen Einordnung. Dieses erste Kloster, Disi Bodenberg, liegt an der Nahe. Eine meiner Lieblings-Riesling-Regionen übrigens. Also jenseits von den Schriften von Hildegard von Bingen kann ich auch die Rieslinge aus der dortigen Gegend sehr empfehlen. Und da hat sie eben ist da als 14-jährige Novizin in dieses Kloster Disi Bodenberg gekommen und hat das dann aber sehr schnell, hat viele andere Frauen um sich geschart, als Unterabteilung sozusagen eigentlich in einem Männerkloster. Und hat es dann auch, insofern hat sie, glaube ich, auch wirklich Managementfähigkeiten gehabt, hat Leute hinter sich vereint und hat dann auch irgendwann ihr eigenes Kloster oder die Obrigkeit überzeugt, ein eigenes Kloster gründen zu können, ein Frauenkloster eben. Ne?
Und dann noch ein Tochterkloster in Aibingen. Ja, es war beeindruckend. In ihrem ersten Kloster durften übrigens nur adlige Frauen wurden da aufgenommen. In dem Tochterkloster dann in Aibingen dann aber auch nicht adlige Frauen. Also da hat sie auch eine Begründung für abgegeben, aber das ist jetzt nicht so spannend.
Mhm. Gut, also wir sind uns einig. Sie ist eine große, ja, mit viel Lebensweisheit gesegnete Frau gewesen. Siehst du sie auch als Philosophin?
Ja, in dem Sinne ja, weil ich liebe ja die praktische Philosophie und ich denke, da bewährt sich jede Philosophie und wenn jemand praktisch denkt und sie war eine Größe, also sie faszinierte schon ihre Zeitgenossen durch ihre moralische Lehre und was ich davon verstanden und gelesen habe, ist sie ganz in der Tradition der antiken praktischen Philosophie, allerdings ohne da neue Gedanken zu erfinden. Das habe ich aber überhaupt nicht festgestellt nach der Antike, dass da irgendwas im Hinblick auf die Lebensführung je Neues gesagt worden wäre. Vielmehr nur Altes wieder in der Sprache, in einer anderen Sprache, in einem anderen kulturellen, historischen und religiösen Zusammenhang wieder aufgefrischt oder wieder daran erinnert. Und da reihe ich sie ein, von daher ist sie für mich eine Philosophin. Interessant aber, dass sie in den offiziellen Philosophie-Geschichten überhaupt gar nicht auftaucht. Im Metzlers Philosophenlexikon habe ich einen kleinen Abschnitt über sie gefunden, aber in den großen, in den bekannten Philosophiegeschichten taucht sie nicht auf, weil sie natürlich nicht systematisch, nicht begrifflich gedacht hat. Und deshalb wird ihr auch durchaus der Rang einer Philosophin abgesprochen. Aber es gibt auch andere Stimmen, die hinter diesen Visionen, hinter ihrer bildhaften Sprache, hinter ihrer Lebensnähe, vielleicht auch hinter ihrer Lebensweisheit, durchaus auch philosophische Substanz sehen, wenn man die Bilder auflöst, durchaus ein geschlossenes, ja, in gewisser Hinsicht geschlossenes begriffliches System. Aber das ist eine akademische, umstrittene Frage. Für mich ist sie nicht nur eine große Persönlichkeit, sondern als praktische Philosophin auch eine von Weltrang, finde ich, und auch immer noch fruchtbar zu lesen. Aber im akademischen Bereich zählt sie, das muss man wohl so sagen, auch bis heute nicht zu einer Philosophin.
Ich finde ja, dass man wenn man akzeptiert, damals in der Antike wurden schon alle Fundamente für diese praktische Philosophie oder diese Lebenskunst gelegt. Trotzdem muss es doch möglich sein, die in Nuancen noch zu verändern und beispielsweise jetzt bei Hildegard von Bingen sehe ich vor allem auch diese Verbindung zwischen Mensch und Natur. Sie nennt es ja auch Grünkraft oder Viriditas, diese schöpferische Energie, die alles durchdringt und eben den Mensch mit der Natur verbindet und deren Einfluss auf das gelingende Leben, den sie eben gerade aus Pflanzen, Steinen und so weiter, dass sie da so viel positiven Einfluss gesehen hat, das kann doch dann eine spannende zusätzliche philosophische Nuance sein.
Ja, so ich will das auch nicht jetzt schlecht reden, die nachantike praktische Philosophie, aber grundsätzlich Neues finden wir dort nicht. Also hier beispielsweise gerade in diesem Bezug zur Naturnähe, da könnten wir auch viele Parallelstellen aus der altchinesischen
schwankt
Philosophie nehmen, die ja auch sehr Natur, die sich auch ihre Weisheiten aus der Natur abgeguckt hat und daraus entnommen hat. Da wäre vielleicht auch mal ein Vergleich gut mit dem Gelben Kaiser, dem Grundlagenbuch für die traditionelle chinesische Medizin. Da würden wir bestimmt viele Parallelstellen dazu finden. Ja, natürlich ist es auch heute noch wichtig, diese antike praktische Philosophie wieder mal neu zu durchdenken, neu zu formulieren, in unsere jetzige Zeit setzen. Nichts anderes tue ich. Und nichts anderes hat übrigens schon Konfuzius getan. Er meinte auch, ich schaffe nichts Neues, sondern liebe das Alte und gebe es nur weiter. Hat dabei aber in der Art, wie er es vorgetragen hat, wie er es zusammengestellt hat, Großartiges geschaffen. Und das ist auch heute noch möglich. Und da würde ich Sie auch durchaus sehen, beispielsweise ja diese Leib-Seele-Verbindung, da hat sie ganz deutliche Akzente gesetzt, welche Bedeutung dem Leiblichen zukommt. Sie hat sexuelle Handlungen detailliert beschrieben und sie hat vor allen Dingen dann auch gesagt, ja, die Lust, die sexuelle Lust, die sei von Gott gewollt, die sei etwas Gutes. Hier auch wieder stark in Opposition zu der damaligen und traditionellen christlichen Auffassung, eher leibfeindlich und natürlich lustfeindlich. Da war sie also viel aufgeschlossener und das macht sie für mich für eine große Weise, dass sie dem Körper zu ihrem Recht verholfen hat in vielerlei Beziehungen und insbesondere im sexuellen. Fragt mich natürlich, woher sie das alles weiß. Denn ich glaube nicht, dass sie sexuelle Kontakte gehabt hat in dem Sinne.
Aber das fällt ja alles in diesen Bereich eben, wie du sagst, der Körperlichkeit, die sie als etwas sehr Positives gesehen hat, den Leib eben als eine Quelle von Lebensfreude und Lebenskraft zu entdecken und da eben aber auch auf eine Balance zu achten, die man im Leben braucht. Und wenn man da aus der Balance kommt, dann kommt es zur Krankheit, die dann halt auch wieder durch ihre Heilideen besiegt werden konnte.
Ja, da kommt eine andere Kategorie der Lebensweisheit zum Ausdruck. Und sie sagte auch einmal, deshalb soll sich der Mensch in allen Dingen selbst das rechte Maß auferlegen. Also das Maßvolle, das Ausgeglichene, auch typische Erkenntnis aus der Betrachtung der Natur, hat sie ins Menschenleben herübergeleitet. Und hat darauf hingewiesen, wie wichtig in allem das rechte Maß ist. Ja, und vielleicht noch ein Zitat zur Leib-Seele-Beziehung. Also sie sagt auch einmal, der Seele Freude ist es, im Leib wirksam zu sein. Also das Seelische, das Mentale, das geht über in den Leib. Und wie wir durch unser Leib, durch unsere Freude am Leben, auch durch unsere Genüsse das Leben genießen und lieben, das kommt durch eine gute Philosophie, könnte man abgekürzt sagen. Es kommt durch eine ausgeglichene Seele, durch die Arbeit im Seelengarten. Letztlich dient Lebensweisheit der Freude am Leben. Und diese Freude hat sie an vielen Stellen betont, dass das wichtig ist und dass das Gott gewollt ist.
Das ist der eine Teil. Und dann habe ich aber ja auch verstanden, dass sie, nenn es jetzt mal in dem Überbegriff Resilienz, dass sie da auch durchaus, wenn es eben mal nicht so läuft, wenn von Krankheit bis externe Krisen, dass sie da auch wertvolle Ratschläge hatte.
Ja, ich hatte das eine Zitat ja schon, diese innere Mauer, an der, so wie es weiter heißt, an diesem Zitat, also ich sag's doch mal, dein Geist gleich einer Mauer, an der wechselnde Wolken vorüberziehen. Also diese wechselnden Wolken ist natürlich das Auf und Ab des Lebens, aber die Mauer hält den Geist stabil und hält ihn darauf, dass er beharrlich sich selbst folgt und treu sich selbst bleibt. Und die Beharrlichkeit, so heißt es an einer anderen Stelle, die hatte für sie eine große Bedeutung. Also der innere Seelenfrieden, das Ausgeglichene, das Stabile, das Resiliente. Sie sagt einmal, was immer ich beginne, ich halte es durch, ich bleibe beharrlich treu mir selbst. Ja, das ist mit vielleicht die wichtigste Funktion der inneren Burg, der Stabilität, der Resilienz, dass man sich selbst treu bleiben kann, dass man also, wie man das von Sokrates gesagt hat, er blieb sich in guten wie in schlechten Tagen immer gleich, sich selbst gleich bleiben. Natürlich heißt das nicht, dass man sich nicht entwickelt und weiter wächst, aber dass man doch im Kern an seinen Werten und seinen Anschauungen festhält und die ständig auch repräsentiert, ausdrückt und lebt. Das ist unglaublich wichtig für ein gelingendes Leben.
Und dabei eben auch Maß zu halten, glaube ich, ist eine wichtige Prämisse. Muss ich dir nicht erklären als Betreiber der Schule Maß und Mitte. Aber da hatte sie ja auch, glaube ich, Wert drauf gelegt. Ich habe zum Beispiel ein Zitat, was mit der Seele zu tun hat, gefunden. Eben aber, was auch auf Maß und Mitte abzielt. Die Seele liebt in allen Dingen das diskrete Maß.
Ja, genau. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ah. Ja. Ja, sie sah das. Es ist angelegt in der Seele, wie es in aller Natur angelegt ist, die immer zum Ausgleich neigt, damit das Leben fortgesetzt werden kann. Ist da etwas, gerät etwas da aus dem Gleichgewicht in der Natur, dann hat das immer mit einem Absterben einer Art zu tun, einer Rasse zu tun, eine Gefährdung des natürlichen Gleichgewichts. Das ist bei Menschen in seinem Leben nicht anders. Verhältnis Seele, Leib ebenso wichtig.
Auch diese Regelmäßigkeit, die sie empfiehlt, da entdecke ich auch wieder Grundsätze, die ich über dich gelernt habe, also sich so bestimmte Routinen im Leben anzugewöhnen, wie du deine Nachmittagsspaziergänge machst, das Thema Meditation eben auch. Bei ihr ging es auch sehr stark, also es ist auch diese innere Einkehr bei ihr, aber sie empfiehlt halt auch viele körperliche Routinen, wie beispielsweise Leberwickel, die man möglichst täglich machen soll. Gibt dir sowas oder glaubst du an sowas?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt gesunde, wohltuende Gewohnheiten. Und Lebensweisheit bedeutet eigentlich, sich solche Gewohnheiten zu eigen zu machen und die eher schädlich sind, die zu Disharmonie, zu Unzufriedenheit führen, die abzulegen. Das ist eigentlich der Weg hin zu einem gelingenden Leben oder das ist der Weg von Weisheit überhaupt. Und das hatte sie auch gesehen, deshalb gute und wohltuende Gewohnheiten soll man pflegen. Sie spricht von der Pflege des Lebens. So heißt es, ist auch der Titel eines Buches, eines japanischen, ganz andere Kultur, japanischen Weisen, des größten japanischen Weisen aus dem 17., 18. Jahrhundert, Kaibara Ikkiken. Eines seiner Hauptwerke ist auch die Pflege des Lebens und Lebenspflege. Und dazu gehört eben, ja, den Seelengarten in Ordnung halten, seinen Körper im Gleichgewicht zu halten. Das hat viel mit Maß und Mitte zu tun.
Jetzt war sie ja eingebunden in dieses klösterliche Leben, hat aber auch viel nach außen gewirkt. Glaubst du denn, dass ein Leben, so wie es Hildegard von Bingen vorschlägt und empfiehlt, auch in unserer heutigen Zeit noch möglich ist? Oder geht es eher darum, eben so eine, ja, so Quintessenzen vielleicht in seinem Leben zu integrieren, eben vom Weisheitswissen und Gesundheitswissen da Spurenelemente einzubauen in sein Leben?
Die Entscheidung muss jeder für sich treffen, wie weit er in die Welt geht oder wie weit er sich daraus zurückzieht. Ja, sie ist bestimmt worden fürs Klosterleben und hat sich dann später aber ganz bewusst dafür auch entschieden. Sie hat an einigen Stellen gegen die Askese geredet, so ein weltfremdes, weltabgewandtes, sinnenfeindliches, körperfeindliches Leben. Das war nicht ihr Ding, von daher ist da schon ein gewisser Kompromiss in ihrem Leben durchaus zu finden. Aber dann bleibt sie sich dann doch bestimmten klösterlichen Gesetzen treu als Benediktinerin, aber das finden wir auch heute noch. Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, buddhistische Mönche, die sich bewusst dafür entscheiden, doch in Distanz zur Welt zu treten, ohne den Kontakt völlig abzubrechen und auf sinnliches Ausleben körperlicher Bedürfnisse zu verzichten und werden glücklich damit, offensichtlich. Und das akzeptiere ich auch, finde ich auch. Aber da muss man zu berufen sein, glaube ich. Ist nicht jeder. Die meisten Menschen finden wir deshalb nicht in den Klöstern.
Zum Abschluss würde mich jetzt nochmal deine Sicht als, ja, also sie war ja eben eine Frau, also in ihrer Zeit waren Frauen eben meist nicht so im Vordergrund gestanden, haben eher so im Hintergrund gewirkt. Wie schätzt du diese Leistung ein, sich in einer derartig männerdominierten Zeit durch Wissen, durch Weisheitswissen und aber eben auch durch Veröffentlichungen ja so als eine Art Popstar des Mittelalters zu entwickeln?
Ich bin kein Experte jetzt in der mittelalterlichen Geschichte, aber ich habe den Eindruck, dass sie ihrer Zeit weit, weit voraus war, dass sie eine Vorläuferin von Emanzipation war und zu einer Zeit, wo noch niemand daran gedacht hat. Deshalb kann ich verstehen, dass sie als eine der bedeutendsten weiblichen Figuren des Mittelalters gilt. Und ja, dass sie auch heute noch so einflussreich ist, dass sie viele neue Gedanken, emanzipatorische Gedanken auch durchaus schon den Keim dafür gelegt hat oder davon gesprochen hat, was später dann durch viel spätere Nachfolgerin auch vielleicht auch aufgenommen worden ist. Sie war vielleicht auch Vorbild dann für spätere Kämpferinnen für weibliche Rechte.
Damit würde ich gerne unsere erste Folge zu den großen Philosophinnen beschließen. Vielen Dank, Albert, für deinen Input zu Hildegard von Bingen. Ich fand es sehr spannend. Ich habe auch für mich einige Routinen mitgenommen, die ich zumindest mal ausprobieren möchte. Ich habe auch ein paar Ideen für unseren Kräutergarten, der noch anzulegen ist. Und euch danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.